ARD.
Musstest du dich ein bisschen überwinden, das Cottage in Irland zu lesen?
Nein, gar nicht, nein. Ich brauche auch immer dann so eine Urlaubslektüre, die ich lesen kann wie im Autopilot.
Also Gezeiteninsel ist allein schon, finde ich, so ein verheißungsvolles Wort.
Metapher geradezu.
Die Plotidee war super und als das einmal so aufgeblättert war, fehlte mir irgendwie die Geschichte.
Explizit, aber noch im Rahmen. Zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr könnte man das senden.
Eat, Read, Sleep.
Was war denn dein schönstes Sommererlebnis bislang?
Oh, bislang, der Sommer ist ja noch gar nicht so lang. Zum Glück nicht. Zum Glück haben wir noch Sommer vor uns. Lass mich überlegen, also ich fand die letzten Tage, in denen es so warm war, ich mag das ja gerne, wenn man so mit dem Fahrrad durch die Luft fährt und es ist wie, toll, als wenn man durch so einen Toaster oder so einen Föhn fährt. Genau. Ich mag das sehr gerne.
Genau, also mein Balkon ist zu heiß, aber bei offener Balkontür auf der Couch bei so einem Wetter, wenn so eine leichte Brise hier in Hamburg noch durch die Wohnung zieht, das ist Sommer für mich, ganz toll. Und dann mit einem guten Buch.
Das braucht man und deswegen machen wir auch keine Sommerpause.
Obwohl wir schon ein bisschen leseurlaubsreif sind nach unserer Tour, für die wir wirklich ganz viele Bücher gelesen haben. Und lesen reicht ja nicht, man muss sich ja auch noch ein paar schlaue Sachen dazu überlegen.
Allerdings, deswegen wäre eine Sommerpause ja jetzt eigentlich naheliegend. Machen ja auch viele Podcasts wirklich im Juli und August. Aber die Ferienzeit ist ja andererseits auch die Zeit, in der ihr besonders viele Bücher braucht. Und jetzt keine Folgen zu veröffentlichen, das wäre ja fies, das wäre ja Frevel.
Frevel, also haben wir uns überlegt, wir lassen euch teilhaben an unseren Veranstaltungen der vergangenen Wochen, die jeweils unter einem Thema standen und die wir, schlau wie wir sind, sicherheitshalber mal mitgeschnitten haben. Ja. Es wird also den Sommer über ein super duper Spezialprogramm für euch geben und wir starten gleich mit dem Thema Urlaubsbücher.
Wir, das sind Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser.
Wir lieben und wir leben Bücher, was man unter anderem auf Instagram auch sehen kann. Ich sage nur Bridgerton Names Challenge.
Ich bin neuerdings Lord Daniel Coffeyton of Buckhooshire.
Mehr dazu übrigens im August.
Eat, Read, Sleep, das ist euer Bücher-Podcast der Herzen, der euch niemals in eine schlimme buchtipplose Lage bringen wird, sondern auch im Sommerloch so einiges für euch in petto hat.
Genau, heute direkt schon mal mit einer extra langen Folge. Urlaubsbücher, unser Thema, hat Daniel ja schon gesagt, was genau das ist. Auch darum wird es in dieser Folge gehen. Kleiner Spoiler, ihr habt euch vor allem Unterhaltungsromane gewünscht. Also haben wir uns durch eine große Menge an Taschenbüchern mit cozy Cottages und verheißungsvollen Stränden auf dem Cover gearbeitet.
Bücher, von denen ich super gerne mal eins mit in den Urlaub nehmen würde, die lagen auf einmal stapelweise neben meinem Bett. Eine besondere Form der Arbeit. Und da ist in meinem Leben plötzlich aufgegangen, ein ganzes Universum an Düften, an sinnlichen, olfaktorischen Einflüssen. Das war schon ein besonderes Sommervorbereitungserlebnis.
Im Grunde nehmen wir mit dieser Folge den Buchladenwunsch von Beate vorweg, die sich nämlich mehr leichte Literatur im Podcast wünscht, wie zum Beispiel das Buch Liebe kann doch jedem mal passieren von Anne Sanders, das ich vor ein paar Wochen mal mitgebracht hatte. Beate, ich sage dir, in dieser Folge wirst du fündig.
Also, da ist heute eine Menge heile Welt dabei, muss ja auch mal sein, aber zum Schluss kann ich schon verraten, haben wir auch noch was Ernstes für euch, ein echtes Brett.
Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Da gibt's noch mal ein paar Tipps on top, würde ich sagen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserem extra langen Urlaubsbücher-Special, das wir in List auf Sylt aufgezeichnet haben. Mit zwei Überraschungsgästen, also überraschend für uns. Und natürlich mit einer literarischen Vorspeise, die sogar zu zwei Büchern passte diesmal.
Die literarische Vorspeise.
Wir haben uns überlegt, es sollte etwas sein, was zum Urlaub passt, passend zum Thema Urlaubsbücher, zum Meer, zu Sylt. Ist ja klar, Krabbenbrot, diese Assoziation ist ja sehr offensichtlich, aber es passt auch zu zwei Büchern, die wir heute vorstellen werden. Deswegen erklären wir den genauen Bezug erst ein kleines bisschen später. Ich kann ja schon mal sagen, es gehört zu einem Krimi, gehören die Krabben und das Brot gehört zu einem Urlaubsbuch aus einer Gegend, die ich sehr gerne mag. Mehr dazu aber später. Dann ist da noch was Grünes dabei. das bitte auf keinen Fall jetzt schon essen.
Wahrscheinlich also schon zu spät. Und man sieht schon Gelächter.
Ich habe doch gesagt, noch nicht essen.
Noch nicht essen.
Noch gar nichts essen.
Es sieht aber auch zu lecker aus. Das ist wirklich ein sehr üppig belegtes Brot mit vielen, vielen Krabben. Und es ging gerade durch die Nachrichten, diese astronomischen Krabbenpreise, also Krabben als norddeutscher Kaviar sozusagen. Also ja. Wir lassen uns heute nicht lumpen.
Genau. Also das Grüne wird eine kleine Überraschung noch später. Das könnte man noch mal ein bisschen beiseite legen.
Aber ich darf schon mal abbeißen,
du darfst,
oder?
Du dürftest schon mal, wo ist genau. Eigentlich meins? Mhm. Ach hier. Mhm. Ich lege aber auch das Grüne zur Seite.
Mhm. Es ist ein kleines Krabbenbrot. Ich habe schon die Hälfte aufgegessen. Es ist wirklich super lecker. Und es hat so diesen, es duftet hier nach Meer, ja, ne? Es schmeckt nach Meer. Wir sind mittendrin im Nordsee-Feeling. Wunderbar. Heute geht es um Bücher für den Urlaub, Urlaubsbuch. Was ist das eigentlich? Also was muss so ein Urlaubsbuch haben? Darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen, nachdenken. Also was greift man sich im Buchladen, im Duty-Free-Bereich auf dem Weg zum Gate oder kurz bevor der Zug fährt, noch schnell in der Bahnhofsbuchhandlung? Welchen Geschmack muss das haben? Also welches Cover schreit Malle? Ja, was sind so spezifische Liege am Pool-Vibes und so? Was ist dieser Booktrack für das Café in Barcelona oder die Terrasse mit Bergblick? Das ist ja für jeden was anderes. Aber für die grobe Schneise haben wir schon mal vorher versucht, im Internet, bei Social Media, bei Instagram, mal zu fragen, was ist für euch ein typisches Urlaubsbuch?
Genau, wir haben abgefragt, welche drei Eigenschaften muss ein richtig gutes Urlaubsbuch haben? Da kam raus, erstens mitteldick. Zweitens, soll am Meer spielen und drittens, es soll locker leicht unterhaltend sein und auf jeden Fall ein Happy End haben. Und das war wirklich relativ eindeutig. Als Zusatzqualifikation haben sich die meisten Leute tatsächlich gewünscht, dass das Buch am Urlaubsort spielt. Und diese Merkmale behaltet bitte mal für diese Folge im Hinterkopf. Wir werden versuchen, fast nur Bücher vorzustellen, die möglichst viele dieser Anforderungen erfüllen. Mitteldick, am Meer, locker leicht. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. So, und als erstes habe ich mitgebracht eine Reihe, die wir auch schon mal, ich glaube, wir hatten sie vor Weihnachten schon mal kurz angesprochen, Romantic Escapes von der englischen Autorin Julie Kaplan. Das ist im Grunde die perfekte Urlaubslektüre. Es gibt 10 Bände und diese Zusatzqualifikation Urlaubsort kann erfüllt werden, denn jeder der 10 Bände spielt an einem anderen Ort. Kopenhagen zum Beispiel, Paris, Island. Und es geht, wie gerne bei solchen Büchern, immer um etwas Kleines. Das kleine Chalet in der Schweiz, das kleine Hotel auf Island, die kleine Bucht in Kroatien, das kleine Cottage in Irland. Und das kleine Cottage in Irland habe ich Daniel mitgegeben, als er nach Irland gereist ist, weil ich dachte, das wäre doch perfekte Urlaubslektüre für dich.
Und das war's. Ich war gerade in Dublin und habe es alles gleich wieder erkannt. Die Temple Bar in Dublin, dieses alte Gemäuer, das Rote, die Rote Bar, spielte auch eine Rolle im Buch. Hannah aus Manchester ist in Irland, denn sie kann nicht kochen. Sie stellt plötzlich fest, das ist eine Gabe, die ist ihr bislang entgangen. Deshalb hat sie einen Kochkurs gebucht, hat eine Auszeit genommen, einen Kochkurs in Irland. Aber die Luxusvariante am Meer auf so einem großen Anwesen bei einer super Profi-Promi-Köchin am Meer in kleinen Cottages wohnt man da. Und in Dublin auf dem Hinweg, da sitzt sie in der Hotelbar und sinniert vor sich hin. Und dann versteckt sich bei ihr plötzlich ein wahnsinnig gut aussehender Typ. Er wird wie ein Pirat beschrieben. Der ist nämlich gerade auf der Flucht vor einer Frau, die ihn offenbar stalkt. Und er versteckt sich so beim Sessel hinter bei ihr und dann kommen sie danach ins Gespräch. Es macht Klick und es macht danach ein bisschen Knick-Knack. Man kommt sich also näher, Urlaub halt. Und dann verschwindet sie aber nach dieser Liebesnacht, fährt weiter zum Kochkurs aufs Land. Der Typ, der hieß Connor, da aus der Hotelbar, den sie kennengelernt hat. Und jetzt ratet, wer da auch ist beim Kochkurs. Jawohl! Es stellt sich raus, er ist eigentlich auch so ein berühmter Fernsehkoch. Wusste Hannah nicht, peinlich. Auch, dass sie abgehauen ist, ist natürlich peinlich. Naja, egal, man kommt sich da jetzt in Irland, in dieser Cottage-Situation auch ein bisschen näher. Man kocht viel, viel Irland. Dann gibt es natürlich auch noch so einen kleinen Konflikt. So ein renitenter, grummeliger Nachbar. Kann man alles herrlich weglesen. Es erfüllt alle Kriterien für ein perfektes Urlaubsbuch. Es ist mitteldick.
Es spielt am Meer.
Es spielt am Meer und es spielt auch noch an einem meiner Urlaubsorte. Das kann man wirklich auf einer Pobacke super weglesen. Eine kleine Weltflucht-Escape nach Irland, das kleine Cottage in Irland, Julie Kaplan, 420 Seiten bei Rowohlt erschienen.
Genau, und wichtig für diese, wir haben ja gesagt, die sollen leicht sein und unterhaltend, aber nicht albern. Ich finde, oft sind solche Bücher, die werden dann so leicht albern, so ein bisschen over the top, aber ich finde, Julie Kaplan kriegt das wirklich ganz gut hin und dann besteht auch noch die Chance, dass die Location des Plots zum Urlaubsort passt, wunderbar. Der neueste Band, das kleine Weingut in Frankreich, gerade erst erschienen. Ihr seht, er ist noch jungfräulich. Ich habe ihn mir aufgespart für meinen Urlaub. Das spielt hier in der Champagne. Das ist, weiß ich nicht, so 700 Kilometer entfernt von meinem Urlaubsort in Frankreich. Aber egal, Hauptsache Frankreich. Also das werde ich auf jeden Fall in meinem Urlaub lesen. Romantic Escapes, die Reihe kann man eigentlich immer empfehlen, wenn man was Schönes, Leichtes für den Urlaub sucht, von Julie Kaplan. Alle Bände übersetzt übrigens von Christina Steen und alle so um die 400 Seiten, genau wie das, was du gerade hattest. Seltsamerweise kosten manche Bände 13 und manche 14 Euro. Warum, weiß man nicht.
Verlagsgeheimnis. Ich habe noch ein weiteres Buch mitgebracht, das genau die Kriterien erfüllt, das mir sogar noch einen Tick besser gefallen hat, weil es noch ein bisschen mehr Wumms hat, noch ein bisschen mehr Emotion und noch ein bisschen mehr Humor. Und zwar ist das 5 Sommer mit dir. Das war letztes Jahr ein richtiger Sommerbuch-Hit. Und es geht um Persephone, die ist Journalistin in Kanada, in der Großstadt. Und eines Tages klingelt das Telefon. Wer ist dran? Da ist ein Mann dran mit tiefer Stimme, kennt sie irgendwoher. Und der nennt sie nicht Persephone, sondern Percy. Und so hat sie schon ganz lange, jahrzehntelang, niemand mehr genannt. Hast du so einen Spitznamen von damals?
Nein.
Also, nicht Kathi?
Nein.
Nein? Okay. Also, Percy. Und sofort ist sie wieder in ihrer Erinnerung genau dort, in ihren Ferien in Barry's Bay in der Provinz in Kanada. Da ist sie immer in Ferien mit ihren Eltern hingefahren, in so einen kleinen Cottage, ein kleines Cottage am See.
Cottage ist übrigens eine sehr wichtige Vokabel für Urlaubsbücher.
Und sofort ist auch die Erinnerung wieder da an die Sommer mit den Nachbarjungs in Barry's Bay, Sam und Charlie. Und diese Teenager-Sommer, das war so herrlich, da kommen sich Percy und Sam immer näher, so eine unschuldige, erstmals unschuldige Teenager-Liebe, Eis essen auf dem Steg am See, gemeinsam in der Kneipe von Sams Mutter arbeiten, Horrorfilme gucken, herrlich. Aber irgendwann im Laufe dieser Sommer zerbricht es dann tragisch, diese Teenager-Liebe und beide sind aber darüber unglücklich. Und sie sehen sich nicht bis zu diesem Anruf. Und es ist Charlie, der Ältere, der falsche Bruder, der anruft und sagt, dass die Mutter von Sam und Charlie gestorben ist. Und Percy fährt hin zur Beerdigung nach Barry's Bay und dann gibt es ein Wiedersehen. Und das so ganz natürlich sehr, also wie soll man sagen, sehr sehnsuchtsvoll beschrieben, das erste Wiedersehen einer ungeklärten Liebesgeschichte von damals. Und da kommen dann auch so Sätze beim Wiedersehen von Percy und Sam. Sie stupste ihm spielerisch auf den Arm. Ho, was für ein Bizeps, holla, hart wie Beton. Also das ist schon, da muss man auch schon ein bisschen schmunzeln. Also werden sie wieder zueinander finden, werden sie den Konflikt von damals überwinden, werden sie es schaffen. Und wer jetzt Nein sagt, ist hier heute falsch. Das war wirklich, fand ich, ein schöner, nostalgischer Sommerflash. Das hat Spaß gemacht mit Humor und mit Romantik. Wie du sagst, nicht zu flach und nicht so albern, sondern richtig schön, ein schönes Urlaubsbuch.
Und ein bisschen spicy.
Und ein bisschen spicy. Also mehr Spice tatsächlich als das andere Buch.
Das andere, da wird immer, du hast ja vorhin was von Liebesnacht gesagt, aber de facto wird vor jeder Liebesnacht abgeblendet.
Ja.
Wie im Rosamunde-Pilcher-Film. Hier nicht so.
Nö, das ist schon explizit.
Nicht so wie Fourth Wing.
Nee, bei Flammen geküsst, da hatten wir ja eine 20-seitige Liebes- und Erotik.
Das wird ja immer länger,
14 Seiten. Gefühlt 20 Seiten. 500 Seiten war nur Schmachten und dann muss es natürlich da knallen. Aber hier ist das schon explizit, aber noch im Rahmen. Also zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr könnte man das senden.
Da weiß ich nicht, ob das ZDF da deiner Meinung ist, aber lassen wir das mal so stehen. Das war letztes Jahr übrigens der absolute Sommerbuch-Hit. Gerade erschienen ist der zweite Band, habe ich noch nicht gelesen, ich bin gespannt. Also mit Fortsetzungscharakter, das ist ja auch immer mal schön.
Carly Fortune, 5 Sommer mit dir, 416 Seiten bei Penguin erschienen für 13 Euro im Taschenbuch.
Exzellentes Preis-Seitenverhältnis. Wir haben heute übrigens viele Taschenbücher dabei, fast nur Taschenbücher. Das war auch ein wichtiger Faktor bei der Abfrage. Manche Leute haben auch gesagt, es soll möglichst dick sein, damit man möglichst lange daran zu lesen hat. Aber es überwog doch, Lieber nicht so dick und gerne Taschenbuch, damit es nicht so schwer im Urlaubsgepäck ist. Musstest du dich ein bisschen überwinden, das Cottage in Irland zu lesen?
Nein, gar nicht, nein. Also ich, das ließe, das ist wirklich, das ist keine erschütternde Literatur, die man so braucht. Aber man kann ja nicht immer nur erschüttert werden.
Nein.
Man will doch auch mal mit so einem Zuckerrand-Cocktail irgendwie auf einer Liege sitzen und einfach nur mal ein bisschen lesen und ein wohliges Grundrauschen literaturmäßig mit dabei haben. Und genau dafür sind diese Bücher wie gemacht.
Würdest du diese Faktoren unterschreiben, diese drei Faktoren, sind das auch die, suchst du danach auch deine Urlaubsbücher aus?
Also ich versuche im Urlaub auch immer nochmal, also zusätzlich meinen Stapel, den ich da so habe, abzubauen, und ich versuche, nehme auch immer nochmal so einen Klassiker mit, den ich immer schon mal lesen wollte und noch nicht gelesen habe. Ich hatte mal nach Amrum Malte Lauritz-Brigge mitgenommen oder so, also sowas zum Beispiel. Aber ich finde schon, ich brauche auch immer dann so eine Urlaubslektüre, die ich lesen kann wie im Autopilot. Also bestimmte Gehirnteile müssen gar nicht beschäftigt werden sozusagen. Wenn man nämlich mit Erschütterung rechnet, also im Jan-Ehlertschen Sinne, eine Erschütterung findet nicht statt. Das heißt, ich muss nicht befürchten, dass in den nächsten 350 Seiten irgendwas wirklich ganz Dramatisches, Existenzielles passiert. Und dann geht man mit einem ganz anderen Ruhe-Urlaubspuls in die Lektüre und das Buch begleitet einen ganz anders. Und solche Bücher sind auch ein Geschenk, finde ich, gerade im Urlaub.
Total. Es ist ja auch irgendwie in diesen Büchern oft der bessere Urlaub. Also besseres Wetter. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann ist es sofort romantisch. Also nicht so wie wenn man selber im Urlaub ist und es regnet in Strömen und man muss irgendwie die 500. Partie Rommel spielen, weil man nichts anderes dabei hat. Dann, die Protagonisten gönnen sich immer total. Also Geld spielt überhaupt keine Rolle in diesen Büchern. Wie du gerade sagtest, die macht natürlich den Deluxe-Kochkurs. Die nehmen sich Mietwagen, die gehen immer essen in die besten Restaurants. Egal auch übrigens, ob die in der Realität einigermaßen arm sind, die gönnen sich die ganze Zeit. Und das Essen ist auch besser als in echt. Das Essen ist immer gut. Ist überhaupt nicht zu vergleichen mit meinen Essenserlebnissen im Urlaub. Plus, was ich bei mir beobachtet habe, ich bin auch total so fasziniert von Sachen, die ich gar nicht mag. Also zum Beispiel trinken die immer gerne in den Büchern, die ich so lese, Kakao mit Marshmallows drin. Das ist ja auch so ein sofortiges, ach, wohliges Gemütlichkeitsgefühl, Kakao mit Marshmallows, herrlich. Mag ich überhaupt nicht. Habe ich noch nie getrunken, würde ich nie trinken.
Aber es ist, glaube ich, so ein angelsächsisches Ding irgendwie auch.
Total, ich sag ja, es gibt mir sofort ein angelsächsisches Urlaubsgefühl. Ja. Aber ich würde es ja niemals in echt selber trinken. Das ist doch so seltsam, so, oder?
Es geht da um Sehnsuchtsorte,
ja,
in diesen,
genau,
Büchern.
Genau. Und die Häuser sind immer super. Auch wenn es eine Bruchbude ist, das passiert auch oft, kommen wir auch noch nachher dazu. Also gerne landen die in irgendwelchen Bruchbuden, die werden aber in kürzester Zeit perfekt renoviert. Ohne Geld. Einfach, ich finde am Straßenrand eine schöne Kommode, die ich kurz aufmöble, zack, ist schon Flair drin. Da wünsche ich mir manchmal, dass ich meine Sachen so in Zeitraffer aufmöbeln könnte, wie das auf 300 Seiten Julie Kaplan passiert. Deswegen nehme ich solche Bücher total gerne mit in den Urlaub. Allerdings, so wie du, natürlich nicht nur. Also wir haben ja heute uns wirklich darauf konzentriert und ich habe bestimmt 20 solcher Bücher gelesen. Das war schon echt ein bisschen Hardcore am Ende.
Aber ich finde immer, das Entscheidende ist, und die Qualität macht sich, wie sind die Figuren? Also wie möchte ich mit diesen Leuten Zeit verbringen? Möchte ich mit denen die heilige Zeit des Urlaubs verbringen? Und ein gutes Urlaubsbuch hat einfach gute Figuren. Und dann habe ich auch Lust, zwischen Sightseeing und der Happy Hour tatsächlich mit denen weiter Zeit zu verbringen und wieder den Anschluss zu finden und sagen, wie geht es mit Hannah in Irland weiter?
Ja, jetzt melden wir uns hier nochmal aus dem Studio an dieser Stelle, falls ihr jetzt die Bestseller-Challenge nämlich vermisst. Die kommt noch. Kleines bisschen anders als sonst, aber sie kommt.
Vorher wollten wir noch klären, wie wir solche Wohlfühl-Sommerbücher denn nennen wollen, nachdem der Begriff Wolldeckenbuch, den wir mal für so eine Weihnachts-Schnee- und Patchwork-Deckenroman-Sache kreiert haben, schon ein festes Genre in der Community geworden ist.
Genau, und Wolldeckenbuch passt natürlich nicht so gut zum Sommerurlaub.
Manchmal zum Hamburger Sommer schon.
Aber kommt drauf an, wo man Urlaub macht, das stimmt. Zum Beispiel an der Nordsee kann man möglicherweise auch ein Wolldeckenbuch gebrauchen. Aber wir wollten trotzdem was haben, was zum Sommer passt. Und deswegen habe ich eine weitere Umfrage dazu gestartet.
Katharina Infratest-Diemab Marenholz war wieder am Start.
Genau. Und diesmal hatten die Leute die Wahl zwischen den Begriffen Hängemattenbuch, Strandkorbbuch, Liegestuhlbuch oder Beachbuch. Und die meisten Stimmen gab es dann tatsächlich für Strandkorbbuch.
Ja, und Umfrage und Demokratie ist ja eine feine Sache, aber wir wollten auch noch eine Expertenmeinung einholen. Und stellt euch vor, in unserem Publikum in List auf Sylt, da saß Dora Held, Autorin von wirklich vielen tollen Unterhaltungsromanen. Und Dora Held, die wohnt auf Sylt und die ist auf der Suche nach einem Abendprogramm auf der Insel in unserer Show gelandet. Und da haben wir natürlich direkt so ein kleines Spontan-Interview eingeschoben.
Kannst du mit dem Begriff Strandkorbbuch was anfangen?
Ich glaube, Strandkorbbuch kommt bei einer Wahl wirklich aufgrund der Sehnsucht. Wer jemals länger als 2 Stunden in einem Strandkorb gesessen hat, hält diesen Begriff für Unsinn. Also wenn man länger als 2, also er ist hart, er wird heiß, man kann sich nicht wirklich zurücklehnen. Das Licht kommt immer falsch. Also wir haben Strandkorb, ich bin im Strandkorb sozusagen aufgewachsen. Ich kann aber nicht länger als 2 Stunden drin sitzen heute.
Aber man kann den ja auch drehen in Richtung Sonne und
aber
so.
Aber das Licht kommt immer aus der gleichen Richtung wie der Wind.
Genau.
Haut das überhaupt ist das nicht Problem. Hin. Mhm.
Aber ist ein schönes Wort, finde ich. Also finde ich schöner als Hängemattenbuch.
Du hast unsere Definition gehört. Kannst du zustimmen? Was gehört für dich zu einem Strandkorbbuch dazu?
Ja, alles das, was Katharina gesagt hat, auch. Also es ist immer ein Sehnsuchtsort. Meine Königin der Sommerbücher ist ja Elin Hildebrand, eine Amerikanerin. Und die macht zum Kunstgriff, es sind immer andere Figuren. Es spielt immer in Nantucket. Eins meiner Triggerwörter bei Sommerlektüre ist das Sommerhaus. Liebe ich sehr. Die Familie haben immer alle Sommerhäuser. Ja. Immer am Meer. Die haben alle unendlich Urlaub. Also keine Ahnung. Die sind 2 Monate auf Nantucket oder so. Keine Ahnung, wie sie es machen mit Schule und Job. Sie treffen immer Menschen, die allesamt sympathisch sind. Anfangs. Es gibt immer irgendein Geheimnis und man trifft sich wieder. Und man hat nach Seite 30 schon das Gefühl, da möchte man gerne vorbeikommen irgendwie an diesem Garten und von irgendjemandem reingerufen werden. Und dann sagt man, ach, seid ihr wieder da, wie schön, dann mach doch mal einen Wein
Prosecco.
Auf. Nimm doch ein Prosecco, genau.
Also etwas Surreales auch sozusagen ist da mit drin.
Wieso?
Gar nicht. Und alle sind immer so salzverkrustet und haben ausgebleichte Haare schon nach 3 Tagen und trinken ohne Ende Prosecco und essen frischen Salat.
Und sind braun gebrannt und haben Lidensonnenbrand.
Mhm. Ja, genau.
Super, vielen Dank, Dora Held.
Sehr gerne.
Ja, wer unseren Podcast kennt, der weiß, wir starten ja nach der literarischen Vorspeise, sonst mit einem Bestseller, den wir ausgelost haben. Weil wir diese Folge aber zwischendrin aufzeichnen, konnten wir nichts auslosen. Und da haben Katharina und ich deshalb einen Bestseller von der Bestsellerliste ausgewählt, bei dem Instagram und die Bücherbubble gerade komplett durchdrehen.
Die Bestseller-Challenge.
Yellowface von Rebecca F. Kuang. Habt ihr bestimmt schon gesehen, das Buch in der Buchhandlung. Es ist ein gelbes Cover mit einem Augenpaar. Und es geht um June. June erzählt ihre Geschichte und sie ist selbst Autorin, aber eher erfolglos. Niemand will die Geschichten einer jungen weißen Frau lesen. Aber sie hat eine Bekannte, die ein Megastar ist, ein Bücher-Megastar, die chinesischstämmige Athena. Und eines Abends verbringen sie einen Abend zusammen in Athenas Apartment. Sie trinken was und dann essen sie, machen sie ein Pfannkuchenwettessen und dann erstickt Athena vor ihren Augen an einem Pfannkuchen.
Und das passiert schon sehr früh, kein Spoiler.
Kein Spoiler, nein, wir spoilern nichts. Wir sind da sehr sensibilisiert mittlerweile. Und auf Athenas Schreibtisch liegt ein neuer Roman, ein gerade fertiggestelltes neues Manuskript. Und June nimmt dieses Manuskript mit und überarbeitet es so ein bisschen und veröffentlicht es unter ihrem Namen. Und das wird ein Mega-Erfolg. Und sie genießt diese plötzliche Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, die Athena vorher erfahren hat. Und die wird ihr jetzt plötzlich zuteil. Die PR-Leute haben tatsächlich ihr Buch gelesen und nicht nur so getan. Und sie bekommt Anfragen und wird hofiert und bekommt sozusagen die Sonnenseite des Literaturbetriebs anscheinend mit. Und es geht um eine chinesische Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, also eine Athena-Geschichte. Und dann kommen erste kritische Fragen. Das klingt eigentlich eher wie Athena, das Ganze. Hat sie das gar nicht geschrieben? Und dann kommt Social Media rein und so, die ganzen Diskussionen. Und dann eskaliert alles. Das wird wahnsinnig gehypt, das Buch. Wie hat's dir gefallen?
Das erste Drittel habe ich wirklich atemlos gelesen. Ich fand es so eine tolle Idee und sehr interessant, wie sie das beschrieben hat. Und ich halte es übrigens für absolut realistisch, dass das so passiert. Dass es diese Gier im Verlagswesen nach so diversen Geschichten gibt und dass das dann egal wie durchgezogen wird. Und dann, jetzt weiß ich nicht, wie weit wir das jetzt weiter spoilern können.
Ach so, aber das habe ich ja schon angedeutet.
Okay. Als es dann das passiert, was Daniel schon angedeutet hat, dass das dann aufliegt und dass das dann so kippt, wurde mir dann ein bisschen zu öde und ich hatte das Gefühl, die Autorin hatte keine richtige Geschichte eigentlich zu dieser Plot-Idee. Also die Plot-Idee war super und als das einmal so aufgeblättert war, fehlte mir irgendwie die Geschichte. Dann hatte die ja so einen Verfolgungswahn, irgendwas mit so einem Geist, das war mir dann ein bisschen drüber und ein bisschen zu öde.
Mir ging es ganz ähnlich, erste Hälfte, mega Page-Turner, Einblick in so die abgründigen Horrortiefen des Literaturbetriebs, die mir so noch nie begegnet sind, die vielleicht auch so ein angelsächsisches, US-amerikanisches, spezifisches Problem sind, von dem wir vielleicht hier bei uns, wie du so angedeutet hast, so Ausläufer so mitbekommen. Also dieser düstere Blick auf die Literaturbranche, dass es da Neid natürlich gibt, Konkurrenz, Zynismus, so nach dem Motto, als Verlag, wir haben schon eine chinesischstämmige Autorin im Programm in diesem Jahr, das reicht so, ja. Also dass man auch mit Wokeness-Attacken umgehen muss, wer darf eigentlich über was schreiben und wie viel zynisches Business steckt eigentlich im Verlagswesen drin. So habe ich das noch nie erlebt und gesehen und das war so ein wirklich auch ein Augenöffner und fand ich irgendwie stark. Und ich habe mich vor allen Dingen aber in diesem Buch, sie beschreibt das ja aus der Ich-Perspektive. Also June schreibt, wie sie dieses Manuskript klaut und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich mitgehofft habe und mitgefiebert habe, dass sie nicht erwischt wird. Ich war auf ihrer Seite, dabei ist sie ja wirklich kriminell. Ich meine, das ist ja ein Übergriff gewesen und sie redet sich das schön.
Aber ihr wurde ja auch sehr übel mitgespielt.
Das hast also du so geglaubt.
Also, ja. Nee, in ihrem Narrativ. Also das ist wirklich auch das Faszinierende an dem Buch, dass man ja sehr, wie du gesagt hast, man ist irgendwie auf ihrer Seite.
Ja.
Vor allen Dingen, weil sich dann ja auch zeigt, dass Athena ja auch gar nicht diese Vorzeige reizende Autorin ist, wie man eigentlich dachte. Also ja. Da tun sie auch absolute Abgründe auf. Ich war auch auf ihrer Seite.
Ja, aber die
Aber dann werden sie beide so unsympathisch und dann sind sie mir beide irgendwie entglitten.
Und das ist so das Ding, was ich vorhin auch bei den Urlaubsbüchern sagte, man möchte doch auch mitfiebern mit den Figuren. Und da ist tatsächlich so ein Kipppunkt in diesem Buch, dass sie dann komplett unsympathisch wird. Ne,
weil sie dann auch so verrückt wird.
Ja, sie wird auch verrückt. Und sie redet die Tote auch noch dann schlecht und ist halt komplett narzisstisch und will ja nichts anderes. Sie will ja keine bessere Welt, sondern sie will im Rampenlicht stehen. Und darum geht es ihr ja. Das ist ja ihr Antriebsmotor. Und deshalb hatte ich am Schluss irgendwie gar kein großes Interesse mehr mitzufiebern und zu wissen, wie es denn nun weitergeht. Mir war es schlicht egal, wie es dann ausgeht. Von der Figur her. Ich musste mich aber im ersten Teil wirklich immer aus diesem Sympathiesog lösen, weil ich ihr geglaubt habe und ich fand die ihr nachrecherchiert haben, fand ich, was fällt dir denn eigentlich ein? Dabei sind die doch im Recht. Und ich hätte es doch genauso gemacht. Also schon stark gerade der erste Teil.
Aber sie hat ja auch schon, sie hat es ja nicht einfach nur kopiert, sie hat ja schon auch selber was dazu getan.
Das hat sie geschrieben.
Das habe ich mir dann auch schön geredet.
Ja, das hast du, man redet sich sozusagen ihre Position schön. Und da merkt man, dass das toll erzählt ist. Gerade so die erste Hälfte in diesem Teil, weil sozusagen die Loyalitäten irgendwie wackeln und man eigentlich auf der Seite des Bösen ist. Ja. Das ist doch der Hammer eigentlich, wenn man das mit einem Buch schafft, dass man so eingelullt wird und so sagt, ja, die Athena hatte ja auch Dreck am Stecken und so.
Genau.
Ja, aber dann, wie du sagst, in der zweiten Hälfte kippt es dann so ein bisschen von der Erzählung her und dann war ich nicht mehr so ganz innerlich beteiligt.
Ja, wir haben auch Stimmen aus der Community zu dem Buch. Tatsächlich fanden es nur wenige richtig gut. Die meisten waren enttäuscht. Joy hat zum Beispiel geschrieben, toller Einstieg, dann wieder gekreut. Michaela, einigermaßen gute Geschichte, aber mehr nicht. Ich ärgere mich, dass ich es gekauft habe. Unsympathische Protagonistin, schreibt Cara. Und Kerstin schreibt, völlig überhyptes Buch. Und irgendwie ist es ja auch interessant, dass das, was in dem Roman ja erzählt wird, so ein Literaturhype, auch mit diesem Buch in real gemacht wurde und funktioniert hat, weil es ist wirklich allgegenwärtig gewesen eine Zeit lang.
Auf einer Metaebene ist das halt ein super Phänomen, dieses Buch.
Aber jetzt zeige ich dir was Überraschendes. Du hast ja nur das E-Book gelesen, ne?
Ja.
Pass auf, ich wusste es auch ganz lange nicht, weil ich das Leseexemplar gelesen habe und da war das nicht. Jetzt Achtung, guck mal, wenn ich diesen äußeren Umschlag abmache.
Die letzte Front. Oh, das ist der Buchtitel dieses Manuskripts von Athena, das von der June geklaut wurde. Und da sieht man Athenas Namen durchgestrichen und Junes Namen darunter.
Und das ist schon sehr, sehr schön gemacht vom Verlag, oder?
Ist das ein Coup. Das ist ein Coup. Wirklich super. Ah, ist schön.
Und schön, dass ich dich damit bis zum...
Ja.
Das habe ich dir nicht verraten.
Yellowface von Rebecca F. Kuang. 384 Seiten. Übersetzt aus dem Englischen von Jasmin Humburg. Für 24 Euro bei Eichborn erschienen.
Ja, unser Bestseller für heute, der uns ein kleines bisschen weg vom Thema Urlaubsbuch geführt hat. Aber ich finde, das ist auch ein Buch, was man sehr gut im Urlaub lesen kann, weil es einfach so fluffig ist, zumindest der erste Teil. Kommen wir zu unserem zweiten Teil mit Urlaubsbuchtipps und jetzt kommen wir auch zur Auflösung des Essens. Warum essen wir hier Krabbenbrot? Konzentrieren wir uns erstmal auf das Brot. Die kleine Bäckerei am Strandweg von Jenny Colgan. Jenny Colgan ist eine ähnliche Garantin für perfekte Urlaubsbücher wie Julie Kaplan. Das hier ist schon ein älterer Titel, der wurde uns aber von vielen Hörerinnen auf die Frage nach dem guten, perfekten Urlaubsbuch empfohlen. Und er eignet sich perfekt tatsächlich auch für unseren Podcast, denn es wird gebacken, eine ganze Menge gebacken, unter anderem eben Brot. Polly ist die Heldin. Polly befindet sich an einem Tiefpunkt in ihrem Leben. Ihre Firma ist pleite, ihre Beziehung ist am Ende. Sie hat keine Wohnung, sie findet keine neue, denn die Wohnungen in Südengland sind alle viel zu teuer. Sie ist schon völlig verzweifelt und erweitert immer ihren Radius, um eine Wohnung zu finden. Das kennen, glaube ich, viele aus eigener Erfahrung. Und guckt sich dann tatsächlich eine Wohnung, die annonciert war, an auf einer Gezeiteninsel in Cornwall. Gezeiteninsel? Weißt du, was das ist, Daniel?
Nein.
Nein?
Gezeiteninsel?
Warst du schon mal auf einer Gezeiteninsel?
Wahrscheinlich, aber ich kenne es nicht unter dem Titel. Sag mal.
Also zum Beispiel St. Michael's Mount ist eine Gezeiteninsel. Also nur bei Ebbe kann man da hin.
Ah, okay.
Wenn Flut ist, ist man quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Ach, und dann mit dem Boot natürlich kann man sie erreichen, aber eben nicht mehr zu Fuß oder mit dem Auto. Also Gezeiteninsel ist allein schon, finde ich, so ein verheißungsvolles Wort. Sie zieht also tatsächlich...
Metapher geradezu.
In diese Bruch... mit ja, ja, im Grunde. Sie zieht also tatsächlich in diese Bruchbude ein, obwohl ihre beste Freundin ihr abrät. Und Polly fremdelt auch erst mit dieser Insel und mit dieser Wohnung, freundet sich dann aber relativ schnell mit so ein paar Fischern an und mit einem attraktiven Amerikaner, der auf dem Festland Bienen züchtet. Allein schon, ich meine, ein attraktiver Amerikaner in Cornwall, der auf dem Festland Bienen züchtet. Habe ich sofort gekauft. Und Polly backt gerne und wie sie dann so alleine ist in dieser Bruchbude, wo schon das eine oder andere aufgemöbelte Möbelstück dann steht und nichts zu tun hat, weil sie ja keine Firma mehr hat, dann backt sie halt Brot, weil die einzige Bäckerei auf der Insel fürchterlich ist. Das ist so, wird so betrieben von so einer alten Fuchtel, die gar nicht backen kann. Es schmeckt alles schrecklich. Dann sagt sich Polly, sagt sie fürchterlich, ich backe hier mein eigenes Brot. Und es beruhigt sie auch. Perfektes Urlaubsbuch, finde ich. Und empfohlen hat es, ich kannte es gar nicht, obwohl es in Cornwall spielt, empfohlen hat es Kathi. Kathi mag die Art, wie Jenny Colgan immer eine Welt schafft, in der man auch selber gerne leben möchte. Was ich sage.
Mit amerikanischen Bienenzüchtern.
Genau. Zum Beispiel. Diese Welt ist cozy, schreibt Kathi, landschaftlich schön und am Ende geht es immer gut aus. Deswegen ist es ein gutes Urlaubsbuch. Es ist leicht, aber nicht zu seicht. Und jetzt pass auf. Außerdem spielt ein Papageientaucher eine nicht unwesentliche Rolle. Darüber hat sich Kathi sehr gefreut, weil sie ein großer Fan von Enid Blyton ist. Quizfrage. Was hat Enid Blyton mit Papageientauchern zu tun?
Wahrscheinlich gibt es das Geheimnis des Papageientauchers als Buchtitel.
Weiß es jemand? Sehr, sehr gut.
Die See der Abenteuer wird gerufen.
Die See der Abenteuer. Eins meiner absoluten Herzensbücher.
Das habe ich ungefähr genickt im Publikum.
Das habe ich ungefähr 15 Mal gelesen. Das ist natürlich auch ein perfektes Urlaubsbuch. Die vier Kinder aus dieser Abenteuerreihe, Lucy, Jack, Philip und Dina, die waren oft...
Schmuggelst du gerade hier noch Enid Blyton mit rein?
Unauffällig. Also okay. Die waren krank und müssen sich erholen und fahren dann mit ihrem Freund Bill Smacks, was ein englischer Spion ist, auf einen Seeausflug. Und dann wird aber Bill entführt und sie sind dann alleine auf so einer Insel, alleine unter ganz vielen Papageientauchern. Und Philip, der kann immer Tiere zähmen, der kann mit Tieren quasi reden, Gedanken übertragen und so weiter. Und der zähmt sich dann zwei Papageientaucher, die in meiner damaligen Übersetzung allerdings nicht Papageientaucher hießen, sondern Lunde. habe ich mal quer recherchiert, ist das Gleiche. Ah. Also See der Abenteuer, auf jeden Fall auch ein Urlaubsbuchtipp.
Mit welcher Nonchalance Katharina hier noch zusätzliche Buchtipps umbringt. Ich habe hier einen Zeitplan, akribisch, fast mit Sekundenangaben, wann wir wo sein sollen. Und da kommt plötzlich ein Enid-Blyton-Buch um die Ecke. Ist ja unglaublich.
Guck mal, und ich habe hier eine Uhr. Und
sie sagt, es war noch Zeit dafür.
Sie hat gesagt, es war hier noch Zeit. So, zurück zur kleinen Bäckerei am Strandweg. Polly backt Brot und das ist auch das Rezept, was es in den Shownotes von unserer Folge gibt. Ein ganz einfaches Brotrezept à la Polly. Es sind auch Rezepte im Buch, auch für Zimtschnecken, zum Beispiel Bagels, Shortbread, genau mein Ding. Die kleine Bäckerei am Strandweg, 496 Seiten, erschienen im Berlin Verlag. 11 Euro. Und das ist übrigens auch der erste Band einer Reihe, sind insgesamt 4 Bände. Ich habe es ja schon gesagt, das ist ein eher älteres Buch von Jenny Colgan. Ich fand es an manchen Stellen, merkt man auch, dass es nicht ganz neu ist. Ich habe dann schnell nochmal, weil ich gerade so im Urlaubsbuch Flow war, und das ist abgesprochen, das steht auf der Liste.
Okay.
Habe ich schnell nochmal ihr neuestes gelesen, Sommerhimmel über dir und mir. Das ist ein bisschen moderner. Grumpy meets Sunshine Romance. Als Genre quasi. Allein schon. Grumpy meets Sunshine Romance. Ist doch toll. Also so ein grummeliger Typ trifft so eine nette, fröhliche Frau. Naja, und der Rest weiß man schon, was passiert.
Verfilmt so mit Jack Nicholson. So stellt man sich das einfach.
Harte Liebe für die Verlagsleute, die sich sowas ausdenken. Und you get what you pay for, würde ich sagen. Da weiß man sofort, was man bekommt. Kurz zum Inhalt, ein Satz reicht im Grunde. Ja, Roman in einem Satz, warum nicht? Schon mal vorweggenommen. Eine Pilotin, die mit ihrem Job hadert, übernimmt eine kleine Fluglinie an der schottischen Küste und lernt bei einer Notlandung den Mann ihres Lebens kennen. Mit Farbschnitt.
Und das auf 400 Seiten, super, genau. Mit Farbschnitt.
Mit Farbschnitt.
So, jetzt haben wir das Brot, was fehlt? Die Krabben.
Also Brot ist erklärt, genau.
Ja, jetzt kommen die Krabben ins Spiel, nämlich in einem Krimi. Die Nordsee hat nämlich einen neuen Ermittler. Nordsee ist Mordsee. Massimo Marconi heißt er. Ein großer, gut aussehender, italienischstämmiger Münchner. Eigentlich Kriminalkommissar. Der landet aber jetzt in St. Peter-Ording als Dorfpolizist. Er musste aus Familiengründen landet er in St. Peter-Ording und wird sozusagen degradiert, kann nicht als Kriminalkommissar weiterarbeiten, sondern wird dann sozusagen Dorfbulle in St. Peter-Ording. Und dann geschieht sofort ein Mord. Ein Krabbenfischer ist tot, erlegt von einer Harpune. Wer war es? Ein Konkurrent aus dem Fischereibusiness, ein anderer Fischner, waren es radikale Umweltschützer, die diese Fangmethoden der Krabbenfischer anprangern? Oder war es vielleicht etwa der eigene Sohn, der unter der Knute des tyrannischen Vaters leidet? Ja? Und Marconi, der ermittelt, der darf das eigentlich gar nicht. Er ist ja keiner von der Kripi und das machen ja nur Kriminalpolizisten. Er ist eigentlich nur da jetzt, um Absperrbänder am Tatort festzutackern. Und dieser italienische Ermittler geht mit einem frischen südlichen Blick in Norddeutschland auf Verbrecherjagd. Es ist ja kein Regionalkrimi, sondern ein Krimi, der wirklich sehr spannend ist, wirklich ein Page-Turner, gerade auf den letzten 100 Seiten und mit einem überraschenden Ende, über das wir überhaupt nicht sprechen werden.
Auf gar keinen Fall.
Und man muss dann noch mal, was ist eigentlich ein Regionalkrimi? Im Prinzip ist ja auch Agatha Christie 1650er Paddington dann ein Regionalkrimi, weil es an einer Region verhaftet ist. Was wäre denn für dich ein Regionalkrimi, Katharina?
Also Regionalkrimi ist für mich, wenn sehr offensichtlich durch den Titel und oder das Cover klar wird, wo das spielt, sodass es an den Urlaubsorten entsprechend dekoriert werden kann und man davon ausgehen kann, dass es jeder und jede kauft, die dort Urlaub macht, gemacht hat oder machen wird.
Und es ist eben, dieses Buch ist keine Randschmeiße an St. Peter-Ording, sondern es ist als Handlungsort einfach ernst genommen und wahrgenommen. Und der Culture Clash zwischen Italien und Deutschland, zwischen Süddeutschland und Norddeutschland ist ganz schön und unterhaltsam auf die 12 formuliert. Massimo Marconi, der sitzt am Anfang durchgehend, aber es gilt ja das erste Gebot, je nördlicher, desto du. Und das wird ja auch praktiziert und es war richtig spannend. Am Ende gibt es auch einen Cliffhanger, da weiß man und freut sich, ja, es kommt garantiert ein zweites Buch. Und es geht natürlich hier auch ums Essen, Nord-Süd-Fusion-Food sozusagen. Es gibt zum Beispiel Spaghetti Carbonara. Und Daniele Palou, der sitzt heute auch wirklich zufällig als Gast im Publikum. Hallo Daniele. Spaghetti Carbonara. Es gibt auch die Rezepte hinten im Buch. Das hast du dir ausgedacht, oder? Das gibt's nicht.
Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also ich hab halt überlegt, wie kann sich denn dieser Italiener in die Herzen seiner Nichte und seines Neffen kochen, die nur norddeutsche Gerichte gerne essen. Er kann aber nur italienische Gerichte kochen. Und er wagt sich dann so an diesen Italo-Nordfriesischen Küchenclash heran oder nordfriesisch-italienischen Küchenclash, je nachdem. Und er ersetzt dann eben den Speck in seinem Lieblingsgericht Spaghetti Carbonara durch Krabben.
Und hast du zu Hause auch versucht vorher?
Ich habe alles mehrfach, es gibt drei Gerichte in diesem Buch, ich habe sie alle mehrfach nachgekocht, bis sie so gepasst haben, dass sie auch geschmeckt haben. Also ich habe es...
Beruhigend.
Ein Glück. Ein Glück. Das konnten wir natürlich nicht hier für das gesamte Publikum kochen. Daniele, bist du einverstanden mit unserer kleinen Abwandlung? Das ist jetzt Cornwall St. Peter Fusion.
Ach, ich hätte schon essen dürfen. Ich habe gesagt, wir sollen noch nicht probieren.
Ja, jetzt, wo alles aufgeklärt ist, fast.
Fast. Denn jetzt kommen wir zu diesem grünen Ding, was nicht Deko ist, sondern es ist Teil der Mahlzeit. Es sieht aus, ja, wie sieht es eigentlich aus? Wieso? Es ist eine grüne Pflanze. Es sieht aus wie ein nicht stacheliger Kaktus.
Ein Mini-Kaktus.
Ein Mini-Kaktus. Was ist das genau? Das taucht auch in deinem Buch auf. Ich kannte es nicht. Queller, rufen ja alle schon nickend. Also Queller, was ist das?
Queller nach Sylt tragen ist wahrscheinlich wie Eulen nach Athen. Also wird auch als Meeresspargel bezeichnet. Der wächst in Salzwiesen und im Watt. Ich habe es tatsächlich auch während der Recherche zu meinem Buch zum ersten Mal probiert. Man findet ihn auch überall. Es ist so semi-erlaubt, glaube ich, ihn selber zu pflücken in freier Wildbahn. Aber ich habe es dann doch mal probiert und ich finde, der schmeckt sehr spannend, sehr interessant. Und ich mag es wirklich gerne. Es schmeckt sehr salzig. Es ist eigentlich wie eine pflanzengewordene Salzstange.
Oh, ja.
Eine Pflanze. Ja, es hat auch die Größe ungefähr einer Salzstange. Und jetzt zerbeiße ich es. Mach mal.
Ja, sehr salzig. Ich glaube, es ist nicht dazu gedacht, dass man das so, also pur isst, oder? Sondern in Gerichten oder in Salat.
Ich esse das gern auch mal so. Aber zumindest in einer der Fischbuden in St. Peter-Ording wird das automatisch auf jedes Fischbrötchen gepackt auch.
Das ist eine sehr fruchtige, pflanzige Salzstange tatsächlich, ja.
Es schmeckt ein bisschen, wie wenn man früher untergetückert wurde und zu viel Meereswasser geschluckt hat. Oder?
So. Ja. Also es ist wie Brausepulver, bloß in salzig. So ein bisschen ist es auch.
So,
ne?
Genau, ungefähr.
Ja, vielen Dank, Daniele Palou.
Schöner
Krimi, ne?
Sehr schöner Krimi. Ich habe den auch sehr gerne gelesen. Und als du gerade sagtest, keine Randschmeiße an St. Peter-Ording, das hat mir sehr gut gefallen, dass sich Marconi die ganze Zeit übers Wetter beschwert. Also Daniele schert sich offensichtlich nicht ums Fremdenverkehrsamt in St. Peter-Ording, denn Marconi hat keinen Sohn. Traum, Nordseewetter, wie immer alle Leute erzählen. Und wenn man selber hinfährt, regnet's.
Marconi und der tote Krabbenfischer von Daniele Palou. Ein St. Peter-Ording-Krimi bei Rowohlt erschienen. 400 Seiten für 13 Euro.
13 Euro.
Das Leitmotiv heute.
Of the day. Zwei Bücher wirklich wie gemalt für Eat, Read, Sleep, weil jeweils Rezepte hinten drin sind. Jetzt wollte ich dich mal fragen, kochst du eigentlich im Urlaub, beziehungsweise erstmal, bist du eigentlich Team Hotel oder Team Ferienwohnung?
Ich bin eher Team Ferienwohnung, aber ich koche, also das widerspricht sich so ein bisschen, aber ich koche wahnsinnig ungern. Also ich versuche mit jemandem zu verreisen, der gerne kocht. Oder ich versuche mir dann immer das Frühstück zu zelebrieren. Das ist ja, da braucht man ja keine großen Qualitäten. So ein Omelett kriege ich noch ganz gut hin.
Also dann gehst du aber viel in Restaurants auch.
Ja, dann gehen wir essen. Ja, genau.
Jetzt musst du mich fragen, was ich mache.
Ja, das wollte ich nämlich gerade tun. Aber du bist so eine Patente und backst und kochst wahrscheinlich.
Das sagst du nicht nochmal zu mir. Ich bin eine Patente, bitte.
Schlecht, ganz schlecht.
Also, ganz schlecht.
Nein, im Sinne von, ich glaube ja deinen Instagram-Posts über Rhabarberkuchen und so, die du immer postest.
Ja, die sind ja auch völlig real. Nee, wir gehen sehr selten ins Restaurant. Wir kochen eigentlich immer. Und immer, wenn wir eine neue Ferienwohnung beziehen, ist die bange Frage, gibt es einen Ofen? Dann können wir nämlich auch Pizza machen und Kuchen. Aber oft gibt es keinen Ofen. Manchmal gibt es keine Mikrowelle, das ist noch schlimmer.
Das ist wirklich eine Frage, gibt es einen Ofen? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt.
Das habe ich mir gedacht.
Mir wäre sogar ein Herd egal. Und wenn das dann noch so ein Gasherd ist, dann mache ich das gar nicht, weil ich immer Angst habe vor Explosionen, weil ich dann immer denke, ich vergesse, also ich bin wirklich, nein, also das sind wirklich Fragen, die ich...
Wirklich?
Die komplett...
Das ist dir egal, ob da ein Herd drin ist?
Ja, Herd so... Also das muss denn schon so ein Dings, wie heißt das, die...
Ja, Induktion.
Ceranfeld, genau, ja, genau.
Ceranfeld?
Ja, das geht dann ja schon. Aber nein,
also
die Küche ist nicht der Ort, in dem ich mich besonders häufig aufhalte.
Daniel hat eine streichende, kreisende Handbewegung dazu gemacht. Pantomime für Ceranfeld. Aber hier sind ja sehr viele...
Ist es erraten worden, Entschuldigung?
Ja, genau. Total, offensichtlich. Hier sind ja sehr viele Menschen, die hier gerade im Urlaub auf Sylt sind. Wer kocht in der Ferienwohnung? Oh,
ja, also 10
so
vielleicht.
10 ungefähr. Mhm. Das sind nicht so viele. Eher so doch Typ, wenn überhaupt, dann mit Ceranfeld. Interessant.
Wir sind also Team Ceranfeld.
Ja, ihr merkt schon, es gibt ein Urlaubsbuchtipp Gewitter in dieser Folge. Wir hatten ja die Reihe von Julie Kaplan, den Spicy Sommer am See, ein Extra-Tipp von Dora Held, nämlich die Nantucket-Bücher von Alan Hildebrand, 2 Bücher von Jenny Colgan.
Jenny Colgan übrigens wird die Queen of Feelgood genannt.
Also das passt ja, wie die Faust aufs Auge. Und den neuen Krimi von Daniele Palou.
Und deswegen schalten wir uns hier nochmal kurz aus dem Studio dazwischen, um euch zu versichern, alle diese Titel findet ihr in den Shownotes und es kommen noch mehr.
Genau, nichts geht verloren, alles ist notiert und auf der Bühne geht es jetzt weiter mit unserem Gast. Das ist ein echtes Sylter Original, Rolf Klaumann, der betreibt die Badebuchhandlung Klaumann. Das ist ein Laden an der Westerländer Fußgängerzone und dann hat er noch eine Bude, also eine kleinere Buchhandlung direkt am Strand in Wenningstedt. Also falls man mal ein Buch vergessen hat, last minute für die Sonne.
Genau, und von Rolf Klaumann wollten wir wissen, ob Urlauber auch wirklich Urlaubsbücher kaufen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo.
Hallo,
hallo. Moin Rolf, hallo. Schön,
schön, dass
du
gekommen bist.
Ja, wunderbar. Ja, diese ganzen Bücher, die kommen dir hier bekannt vor, die unsere, auf unserer Bühne gerade drapiert sind, oder?
Durchaus.
Was ist denn so das perfekte Urlaubsbuch in deiner Buchhandlung? Was geht wie warme Semmeln und wie Quelle?
Es sind natürlich in allererster Linie tatsächlich Bücher, die ihren Handlungsspielraum hier auf der Insel haben. Egal, ob das Krimis sind, ob es Familiengeschichten sind. Es ist einfach für die Leute wunderbar, etwas zu lesen und am nächsten Tag durch Westerland zu laufen oder durch andere Teile der Insel und sagen, du, das habe ich gestern gelesen, da waren die doch auch. Das wird beschrieben, der Wiedererkennungswert spielt da eine ganz große Rolle.
Das heißt, das Verlagskonzept Regionalkrimis geht durchaus auf.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man die Sylt-Literatur, also die Sylt-Unterhaltungsliteratur betrachtet, möchte ich mal sagen, es sind zu 65-70% eigentlich Krimis. Der Rest sind eben diese Wohlfühlgeschichten.
Und wie tolerant sind die Urlauber denn? Muss es Sylt sein oder reicht Nordsee? Also ich hörte auch schon vorhin, als es um St. Peter-Ording ging, ein leichtes Raunen im Saal.
Durchaus und auch berechtigterweise.
Ah, das ist, also St. Peter ist zu also, weit weg oder generell schlecht?
Nicht generell schlecht, möchte ich nicht sagen, aber selbst Föhr ist ja schon zu viel.
Ah. Und Amrum ist ja noch näher. Da windet er sich.
Da gibt es vielleicht gar nichts, was auf Amrum spielt.
Es gibt Gott sei Dank nur wenige Bücher, die auf Amrum spielen.
Also es ist sehr viel Lokalpatriotismus, nein, der offensichtlich 1:1 an die Urlauber weitergegeben wird.
Total.
Aber so diese Kategorien, würdest du da mitgehen, dass das auch so Kategorien sind, die deine Kunden mitbringen? Mitteldick, leicht, soll am Meer spielen. Passt das?
Kann ich ganz und gar unterschreiben.
Ah, ja. das ist Infratest-DIMAP-Studie, die ich gemacht habe.
Und dann kommen die mit diesem Urlaubsbuch Wunsch, ja, und dann kommt der Ehrgeiz und der Idealismus des Buchhandlers. Richtig tiefschürfende, Jan Ehlert erschütternde Literatur mitzugeben, oder?
Nehmen Sie lieber dies.
Ja.
Eigentlich nicht. Also im Gespräch mit dem Kunden zeigt sich ja ganz schnell, was er will, wie offen er ja auch für andere Sachen ist. Und ich will ja, dass sein Lesewunsch erfüllt wird. Und ich will ihm ja nicht irgendwas aufs Auge drücken, von dem ich glaube, dass er es unbedingt lesen muss, sondern er soll sich ja mit dem, was er liest, wohlfühlen und auch möglichst wiederkommen.
Ah, okay, so zum Anteasern, was auf Sylt spielt und leicht weggeht. Und
dann gibt es ja aber durchaus Möglichkeiten, Parallelen aufzuzeigen und ihm zu sagen, Mensch, ich habe da was, das spielt auch hier, aber hat einen ganz anderen Hintergrund. Und Das Gespräch ist ja letztendlich das, was so Stück für Stück auch seine Wünsche offenbart. Und darauf einzugehen und dann auch das Richtige zu finden, vielleicht war es das, was er vorher schon im Kopf hat, aber vielleicht kann man ihn auch noch auf eine andere Fährte bringen.
Und das übernächste Buch könnte dann in St. Peter-Ording spielen?
Nein. Also es gibt Grenzen.
Okay. Es gibt Grenzen.
Fair enough.
Und welche Urlaubsbücher liest denn der Sylter Indigene? Also wo träumt der sich hin? Nach Frankreich, nach Irland oder ist das?
Also ich glaube, eines der Haupturlaubsziele der Sylter ist nach wie vor, glaube ich, Spanien. Mhm. Aber wenn ich jetzt die Sylter betrachte, die irgendwo nach Frankreich, nach Italien fahren, es kommt hin und wieder vor, dass jemand nach einem Krimi fragt, der in einer bestimmten Gegend Italiens spielt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man sich so spezifisch vorbereitet, wie es der Sylt-Urlauber tut, wenn er hier auf der Insel ist und spezielle Literatur über die Insel sucht.
Vielleicht wird die dann in Spanien gesucht. Kannst du denn sofort, wenn es an der Tür klingelt und die Leute reinkommen, erkennen, einheimisch oder touristisch?
In 97% der Fälle, ja.
Woran? Abgesehen davon, dass du die Einheimischen
kennst? Dass man die Leute meistens kennt.
Aber auch sonst so optisch?
Optisch im Sommer eher als im Winter, möchte ich mal sagen. Es ist ganz einfach eine andere Form des Auftretens.
Nämlich?
Ich glaube, dass der Sylter mit einer anderen Selbstverständlichkeit kommt, der vielleicht auch davon ausgeht, dass man ihn kennt. Ja? Aber natürlich kann man da auch vollkommen, oder kann ich da auch vollkommen falsch liegen mit so einer Einschätzung.
Das heißt, die Urlaube sind eher bescheiden.
Oh, also das ist ja gefährliches also Terrain, Katharina, jetzt hier. Wir müssen noch hier die Nacht verbringen.
Der Urlauber an sich ist immer bescheiden und zurückhaltend.
Kurze Frage zum Thema Wetter. Kommen oft Urlauber und sagen, boah, schlechtes Wetter
ja.
hier?
Ja. Ja, also Wetter ist ein ganz großes Thema.
Wetter ist ein
also immer ein kurzes Gespräch. Klar, immer die Frage, wie wird es in den nächsten Tagen? Also das beschäftigt
die Leute. Da hinten wird es schon heller.
Beschäftigt.
Genau. Und dafür gibt es ja die Sonne in den Büchern. Was war denn der Sommerbuch-Hit auf Sylt im vergangenen Sommer?
Im vergangenen Sommer war es immer noch das Buch von Susanne Mathiesen. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen.
Ein Sylt-Roman.
Und ein Sylt-Roman, auch das Buch vorher, Ocelot und Friesenerz, gehörte zu den absolut bestverkauften Titeln hier auf der Insel.
Aber versuchst du denn auch so ein bisschen die Augen zu öffnen jetzt mal, wenn wir St. Peter-Ording ausklammern, für so norddeutsche Literatur, ich sag mal Dörte Hansen zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Also das Buch von Dörte Hansen, ich weiß nicht, wie oft wir das verkauft haben. Wir haben es vorgestellt auf verschiedenen Kanälen. Es war sowohl das Lieblingsbuch von mir als auch das Lieblingsbuch meiner Frau. Und wir haben es mit sehr, sehr viel Liebe unter die Leute gebracht. Das Buch von Dörte Hansen bietet ja auch einen ganz großen Vorteil. Der Ort, an dem es spielt, wird nie benannt im Buch.
Ja? Es könnte Föhr sein.
Es wird auch sehr, sehr viel Föhr drin sein, ja. Aber es wird nie benannt. Und das, was sie beschreibt, das ist einfach archetypisch oder inseltypisch. Solche Leute, wie sie da beschrieben werden, kennt jeder hier. Also die tauchen überall auf und die erkennt man auch in den verschiedensten Figuren hier auf der Insel eben wieder.
Ja, man kann es sich sozusagen kulturell aneignen als Sylter.
Ja, das ist ja sehr schwierig, dieses Thema.
Absolut. Wie schafft man es denn in der Urlaubszeit in einer Badebuchhandlung mehr Bücher unter die Leute zu bringen, als sie vielleicht von sich aus bereit sind zu kaufen? Gibt es da so ein paar Tricks? Keine Ahnung, so ein Bundle mit Sandspielzeug?
Einen Trick gibt es eigentlich nicht. Das Schöne an unserem Beruf, innerhalb relativ kurzer Zeit eine, ja, ich möchte fast sagen, emotionale Bindung zu seinem Gegenüber zu schaffen, ihm das Gefühl zu geben, du interessierst mich, ich möchte gerne wissen, was du gerne liest. Und daraus überlege ich mir dann, was ich dir anbiete.
Aber du hast ja auch Non-Book, also du hast ja Schwimmflügel, ja. Eimer und Schaufeln.
Eimerchen,
und so.
Schaufeln, alles.
Was ist denn so der Topseller bei Non-Book?
Die Strandschaufel.
Tatsächlich, ganz klischeemäßig.
Klassiker. Oh,
Klassiker.
Seit Thomas Mann. Strandschaufel geht immer. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, Daniel, wir kommen einfach im Herbst nochmal wieder und fragen mal, was so ging von den Büchern, die wir heute empfohlen haben, ob wir da ein bisschen was bewegen konnten im Urlaubsbuchbereich. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön.
Um auch nochmal die mitzunehmen, die den Podcast bisher nicht kannten, nach unserem Gespräch haben wir eine Rubrik bei uns, die sich mit Lieblingsbüchern unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Die können uns schreiben und sagen, das ist das Buch, was mein Leben verändert hat. Das ist das Buch, was ich immer gerne verschenke. Das ist mein Lieblingsbuch aller Zeiten oder manchmal ist es auch mein Lieblingsbuch des letzten Jahres. Und dazu kommen wir jetzt.
Die All-Time Favorites.
Ich habe ein Buch mitgebracht, ein Tipp von Ariane, die dieses Buch mit ihrer Tochter gelesen hat. Pelikansommer von Gillian McDunn. Es geht um Cat, die die Sommerferien eigentlich mit ihrem besten Freund verbringen wollte, bei ihrem besten Freund verbringen wollte und dann kommt aber etwas dazwischen. Planänderung, Cat soll zu den Großeltern, die sie kaum kennt, weil sich ihre Mutter irgendwann vor langer Zeit mit dem Opa, also mit dem Vater, mit ihrem Vater, der Mutter, völlig zerstritten hat und seitdem gar nicht mehr mit ihren Eltern redet. Deswegen hat Cat die Großeltern nie getroffen. Sie waren nie da, aber nun braucht die Mutter, weil sie beruflich was zu tun hat, braucht sie halt jemanden, der ihre beiden Kinder nimmt und zähneknirschend fragt sie ihre Eltern, können die zu euch? Ja, können sie. Und Cat und ihr kleiner Bruder werden also zu den Großeltern gebracht auf eine Insel im Atlantik. Da haben wir es wieder, Meer und Sommer. In den USA, irgendwo so südliche Ostküste spielt das. Mit dabei, wie gesagt, ist der kleine Bruder von Cat, auf den sie immer aufpassen muss. Der ist ein bisschen speziell. Zuerst ist sie genervt, weil ihr Urlaub nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Und sie hat diese Großeltern auch gar nicht kennt. Und natürlich sehr viel Fremdeln am Anfang. Aber dann lernt sie Harriet kennen. Das wird eine Freundin, die lebt auf der Insel. Die ist ganz anders als Cat, so ein Energiebündel, hat ständig neue Ideen. Und dann findet Cat auch noch ein gemeinsames Hobby mit ihrem Großvater, nämlich Angeln. Und die beiden kommen sich auf so ganz, ganz schöne Weise immer näher. Und Cat beschließt, ihr Plan für die Ferien ist, rauszufinden, wie es zu diesem Streit zwischen dem Opa und der Mutter kam und beide zu versöhnen. Das ist so eine wunderbare Stimmung in diesem Buch. Also man riecht das Meer wirklich, so ähnlich wie Dora Held vorhin erzählt hat. Man möchte sofort dahin in dieses Sommerhaus, das heißt in diesem Fall Stone House. Da möchte man wohnen. Das ist natürlich mit Meerblick, natürlich mit eigenem Strandzugang. Und das ist ganz warmherzig, spannend und witzig erzählt. Und Ariane hat geschrieben, dass sie und ihre Tochter, sie hat es ihrer Tochter, ihrer 11-jährigen Tochter in Teilen auch vorgelesen. Und die beiden mochten diese herrliche Sommerstimmung, aber sie mochte es eben auch, dass die Autorin den Kindern durchaus ernste Themen zutraut, ohne ständig darauf rumzureiten. Das ist ja ein absolutes Qualitätsmerkmal von Kinderbüchern, dass man auch eine ernste Geschichte erzählt, aber nicht mit dem pädagogischen Holzhammer. Ariane hat geschrieben, die Überlastung Cats mit der Versorgung ihres autistischen Bruders, die wenig präsente Mutter und der Konflikt zwischen Mutter und Opa, alles Themen, die man nicht oft in Kinderbüchern findet. Und trotzdem ist es kein Problembuch, denn im Vordergrund steht der Sommer, die Liebe zwischen Cat und ihrem Opa. Nur hat das Leben eben auch Schattenseiten. Und alles das wird wunderbar zusammen erzählt in diesem Buch. Pelikansommer von Gillian McDunn, übersetzt von Katja March. 336 Seiten, 15 € für Kinder ab 10 ungefähr, würde ich sagen. Ganz schönes Buch. Ich habe es selber gelesen vor Jahren und auch vorgestellt bei uns im Programm und habe mich sehr gefreut, es jetzt nochmal wieder zu lesen.
Ich habe euch 3 Bücher mitgebracht. Es war abgesprochen. Natürlich war es abgesprochen.
Aber kurz.
3, die wir, ja doch, die wir schon mal vorgestellt haben. Aber manchmal hilft ja ein wenig Nachdruck und hilft nochmal die Emphase zu sagen, das sind wirklich 3 Bücher, die wir immer wieder empfehlen. Also im Schlaf, wenn man uns nachts aufweckt, fragt, welches gute Sommerbuch könnt ihr empfehlen, sind, glaube ich, diese 3 Bücher die, die wir sofort nennen können, noch schlaftrunken. Das erste, Der Marquisenmann von Jan Weiler. Wer hat schon gelesen? Da gehen schon die Hände hoch. Und Daumen hoch? Ja, Daumen hoch. Ein Mädchen verbringt einen Sommer mit ihrem biologischen Vater, den sie noch nie getroffen hat. Und der ist Tür-zu-Tür-Vertreter von Marquisen aus DDR-Restbeständen. Aber erfolglos. Und sie zieht dann mit ihm los und bringt sein Geschäft auf Trab und erfährt dann noch ein Familiengeheimnis, also warum sie ihn noch nicht kannte. Das ist witzig, das ist berührend, ein ganz tolles Sommerbuch zum Seufzen und zum Lachen schön. Wirklich, gibt's jetzt auch als Taschenbuch vorne drauf diese DDR-Markise, also diese Fahrtgeber.
Mumbai. Die Markisen heißen Mumbai und Kopenhagen.
Kopenhagen, genau. Bei Heine erschienen, 336 Seiten, 14 € Taschenbuch, Schnapper, Kauf, lesen, glücklich sein. Das zweite Buch ist Der Papierpalast. Auch ein super Buch, eines unserer Lieblingsbücher, Katharina.
Eines unserer Lieblingsbücher, aber nicht unumstritten in der Community.
Ja, wir haben uns auch über den Schluss gestritten, über den wir jetzt ja aus Spoilergründen nicht reden wollen. Da geht es ja darum, wie geht es eigentlich aus, ne?
Ja, und du denkst, es geht ganz anders aus, als ich denke.
Ja, genau. Aber das kann ja auch ein Reichtum sein.
Und es ist bewusst offen gehalten.
Stell dir vor, du hast Familie und Kinder und du bist glücklich und zufrieden. Und dann kommt plötzlich deine Jugendliebe ins Spiel, dein Seelenverwandter. Und du spürst, mit ihm solltest du eigentlich zusammen sein. Und genau das passiert Elle. Sie trifft Jonas wieder. Und beim gemeinsamen Abendessen mit der Familie verziehen die beiden sich. Und es überkommt sie und sie haben SEX. Und jetzt, wie geht es weiter?
Das hast du nicht wirklich gesagt.
Naja, ich wusste jetzt nicht genau. Also, und Miranda Cowley Heller beschreibt diesen schicksalshaften Sommertag. Und jetzt, was passiert jetzt? Was macht man mit diesem Moment, ja? Und das hat herrlich kantige Figuren, das wird mit Rückblenden erzielt, das ist ein wunderbar geschriebenes Buch mit Bösewichten und mindestens einem Showdown, der mir wirklich die Kinnlade hat runterfallen lassen. Der Papierpalast, das ist ein Sommerhaus, in dem das Buch spielt, wie der Sommerhaus. Das ist aber ein ironischer, ein Spitzname, denn das Haus sollte eigentlich mal solide gebaut werden, aber am Schluss war zu wenig Geld da, sodass man das mit Pappe verbaut hat. Ja, da ist nichts mit Stein, nichts für immer, Metapher, Vanitas, Vergänglichkeit,
Riesenmetapher.
Und diese Sommerhausstimmung, ja, das Vergängliche, dieses flüchtige Gas des Sommers der Liebe sozusagen, das ist da ganz toll eingefangen in diesem Buch mit einem Ende, das nicht ganz klar ist, offensichtlich.
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten und sie sind eigentlich beide mega. Der Papierpalast, Miranda Cowley Heller, bei Ullstein erschienen, 468 Seiten, 13 Euro. Warum lachst du?
Sie sind beide mega, sie sind beide voll dramatisch und traurig.
Ja, genau. Ja, mega nicht im Sinne von Daumen hoch und Haar, sondern im Sinne von erschütternd. Das dritte Buch... oder?
Ja,
das
mega
dritte
erschütternd.
Buch, auch einer unserer All-Time-Favorites im Sommer, und das sagen wir auch immer wieder, ist Ein unendlich kurzer Sommer von Christina Pfister. Und es spielt in einem am Sommer auf einem Campingplatz in the middle of nowhere, hinter der Endstation einer Regionalbahn. Hashtag Metapher. Gustav betreibt diesen Campingplatz, ist so ein grummeliger alter Typ, hat eigentlich keine Lust auf Gäste, und dann steht plötzlich Lale aus der Großstadt auf der Matte. Die war überfordert vom Leben, von ihrer Beziehung, ihrer Ehe. Sie ist einfach in den Zug gestiegen, Regionalbahn, und ist da an der Endstation gestrandet. Ausgestiegen, Campingplatz. Und da dient sie sich sozusagen an als Mitarbeiterin und verbringt den Sommer dort. Und dann kommt aus der Karibik Christoph auf der Suche nach seinem biologischen Vater. Und das ist,
na?
Campingplatz Gustav, kann man, glaube ich, verraten. Und dann kommt noch der junge Flo, der mit den Folgen einer Kinderlähmung ringt.
Schneide ich raus.
Und diese vier treffen da aufeinander und verbringen wirklich den Sommer ihres Lebens. Ein unwahrscheinliches Gespann sind die vier. Das hat Hitze, das hat Gewitter, das hat Liebe, das hat Streit, Geheimnisse, Sex und eine Menge Humor. Es ist wirklich rundum glücklich. Ein ganz toller Roman, der mich wirklich beglückt hat. Gibt's auch als Taschenbuch. Christina Pfister, Ein unendlich kurzer Sommer, bei Fischer erschienen. 368 Seiten für 12 Euro. Und jetzt kommen wir auf die Zielgerade, geliebt und gefürchtet, die Arena.
Das Quiz.
Wir haben zwei Teams. Wir treten gegeneinander mit Teams an. Auf der rechten Seite von mir, das ist mein Team. Und das andere Team ist das von Katharina, die andere Seite.
Bist du bereit?
Jawohl. Sind wir bereit?
Ja!
Gib auf, Katharina.
Meine Kategorie ist die sehr beliebte Kategorie literarische Mathematik. Wir reüssieren ja oft in mathematischen Fragen. Also.
Als Mathe-Podcast wären wir schon eingestellt, glaube ich. Ja,
warte mal. Das habe ich auch schon gehört. Rosamunde Pilcher ist ja sozusagen die Lichtgestalt der Urlaubslektüre, denkt man, weil sie Cornwall zum Sehnsuchtsort für viele Deutsche gemacht hat. Aber es waren vor allem die Filme, die dafür gesorgt haben, denn es gibt viel mehr Pilcher-Filme als Pilcher-Romane. Frage jetzt, welche Formel ist richtig, wenn B für Bücher und F für Filme steht? A, F gleich 3B. B, aha. F gleich 5B. Oder C, F gleich 10b oder D, F gleich 2b plus 47x durch 3. Scherz. D schließe ich aus.
Also
der Mathematiker lässt 3, 5, 7, pass auf, Mathematiker lässt ja das Malzeichen in diesen Termen weg. Funktionsgleichung.
Vier Mathematiker unter uns, Katharina, genau.
Also ich könnte auch sagen, f gleich 3 mal b, f gleich 5 mal b oder f gleich 10 mal b.
3, 5, also 3b, 5b, 7b. 10b.
Ja. Mhm,
okay. Also Rosamunde Pilcher kommt ja gefühlt jeden Sonntagabend irgendwie im ZDF, habe ich mit meiner Mutter jedenfalls immer dann geschaut.
Ich glaube, dieses also sehr Gefühl viele, drückt nicht.
Ja, und dann würde ich also eine sehr hohe Zahl annehmen. Also ich würde schon 10b tatsächlich favorisieren. Soll ich einloggen? Ich sehe Nicken, ja.
Das ist richtig.
Ja.
Rosamunde Pilcher hat nur 15 Romane geschrieben und es gibt 150 Filme.
Oh.
Kann das ein Mathematiker die Richtigkeit der Formel bestätigen? Es gibt 150 Filme, weil die irgendwann angefangen haben, ihre Kurzgeschichten zu verfilmen. Die reichten aber auch bei Weitem nicht. Und dann haben sie, glaube ich, irgendwann nur noch so einzelne Sätze verfilmt, die Rosamunde Pilcher ihnen rübergeworfen hat.
Meine Kategorie ist die Kategorie Kinderbuch.
Katharina,
ja. Hier auf der Insel Sylt werden und wurden ja auch Bücher geschrieben, wir haben es gehört. Und auch ein ganz, ganz bekannter Kinder- und Jugendbuch-Klassiker ist hier entstanden. Und ich sehe deine weit aufgerissenen Augen. Weiß es denn vielleicht schon jemand?
Ach, jetzt übernehme ich deinen Job. Weiß es jemand in meinem Team? Möchtest du übergriffig auf mein Team befragen? Weiß es jemand? Kinderbuch-Klassiker auf. Sehr viel.
Tobi und das Flievertüt.
Ah. Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir auch wieder ein.
Bist du sicher?
Ich bin jetzt spontan sicher.
Du brauchst also kein...
Multiple Choice, nein.
Okay. Es stimmt, Robby Tobby und das Flievertüt. Das war unsere Sommerbuch-Podcast-Session von List auf Sylt. Wirklich direkt mit jeder Menge Tipps für den Strandkorb.
Strandkorbbücher, diesen Begriff unbedingt merken, so heißen Wolldeckenbücher für den Sommer. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, dass dieser Begriff gewonnen hat, denn es gibt ja gar nicht überall Strandkörbe.
Ich glaube, Strandkorb ist so ein Sehnsuchtsort-Accessoire meiner Kindheit und der, sozusagen des ewigen Strandes. Und ich würde schon sagen, also ein Strandkorbbuch, das ist auch für Mallorca gut. Das würde ich sagen, so ein Handtuchbuch, das klingt irgendwie nicht, oder so ein Strandhandtuchbuch, das klingt irgendwie nicht so sexy. Und diese, so ein Strandkorb hat doch auch so was Heimeliges. Ja,
das
hat ja was Häusliches. Diese ganzen Sachen, die man da aufklappen kann und zuklappen kann. Eine Burg, die man dann rumbauen kann. Das ist ja auch so was cozy.
Der Strandkorb ist das Cottage des Sommers.
Genau.
Super.
Ja, genau. Und wir haben ja versprochen, ihr kriegt hier nicht nur einen Mitschnitt aus List auf Sylt, sondern auch noch ein bisschen was Aktuelles. Denn wir haben wirklich seitdem auch viele andere Bücher gelesen. Ich habe zum Beispiel gerade was mit Pferden gelesen. Ich bin nicht so in der Pferdetür. Ich bin, glaube ich, bin ich schon mal geritten? Ah ja, ich bin in Kolumbien. Letztes Jahr bin ich geritten.
Wow.
Und ich habe jetzt ein Pferdebuch gelesen tatsächlich. Sehr witzig. Der Supergaul von Helene Bockhorst. Da taucht ein sprechendes Pferd auf.
Oh nein.
Also, nachdem wir sogar sprechende Drachen neulich überlebt haben, Piece of Cake, sag ich mal, bringe ich demnächst in einer Folge mit. Ist wirklich ein sehr lustiges und wirklich auch schönes Buch von Helene Bockhorst.
Ich bin gespannt. Ich habe ja nach der Tour erstmal, also glaube ich, so 3 Tage lang gar kein Buch gelesen, sondern stattdessen irgendwelche Netflix-Serien mir angeguckt, weil ich war wirklich sehr voll mit Büchern und musste erstmal wieder den Kopf ein bisschen freikriegen. Aber dann doch schnell wieder einiges gelesen und auch einiges wieder vergessen, was mir im Gedächtnis geblieben ist aus den letzten Wochen. Miranda July, auf allen Vieren, ihr neues Buch, ganz seltsames Buch. Eine Frau Mitte 40 fragt sich, war's das, was kann noch kommen? Also das Übliche, was man sich so fragt mit Mitte 40. Allerdings in diesem Fall nur bezogen auf Sex. Hatte sie genug variantenreichen Sex im Leben und wird sie noch genug variantenreichen Sex im Leben haben? Ich habe es durchgelesen, aber so ein bisschen befremdet zugeklappt dann am Ende. Und dann habe ich hier mitgebracht, warte.
Oh, in einem großen grauen Rucksack.
Das ist meine Packtasche, die ich jeden Tag am Fahrrad mit Büchern hin und her fahre. Ich bringe Bücher von zu Hause ins Büro und ich bringe Bücher aus dem Büro.
Ein dunkelgrünes Buch.
Nehme ich wieder mit nach Hause.
Mit goldener Schrift, Bryn Mawr University, mit goldener Feder.
Genau, das ist ein Young Adult Roman und zwar das Genre, wenn du mal hinten auf dem Klappentext guckst. Das Genre steht da, heißt Dark Academia. Also so eine leicht düstere Geschichte im Unisetting, zum Beispiel Club der Toten Dichter oder die geheime Geschichte von Donna Tartt oder Maxton Hall, Hast du das geguckt?
Das habe ich nicht geguckt.
Amazon Prime Serie.
Also Katharina mit weit aufgerissenen Augen und mit aneinander geschubberten Fäusten, ganz begeistert.
I confess. Ich habe es durchgeguckt. Pleasure. Ja, tot, wirklich richtig. Verfilmung von Save Me von Mona Kasten, Riesen-Streaming-Erfolgsserie. Und Maxton Hall, die Serie, beziehungsweise Save Me, das Buch von Mona Kasten, das ist auch Dark Academia. Und als ich mit allen Folgen der Serie durch war, dachte ich, davon brauche ich jetzt irgendwie mehr. Und dann habe ich Bryn Mawr University gelesen. Und das ist dann halt Dark Academia plus queere Liebesgeschichte. Ganz sweet. Das Geheimnis hat mich jetzt nicht so geflasht. Also ich fand es jetzt nicht so super dark. Aber ich habe das Buch trotzdem ganz gern gelesen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die so gern Young Adult lesen.
Das nehme ich mir aus deinem grauen, großen Rucksack mal mit in meinen schwarzen Rucksack.
Ja, okay, ja. Kannst du haben. Also
Bryn Mawr University. Und dann haben wir für euch, wir haben es schon angekündigt, weil wir in dieser Folge eine eher erschütterungsarme Sphäre betreten haben, haben wir jetzt noch ein bisschen Erschütterung für euch. Denn wir haben extra einen Bestseller für euch gelesen. Großvater atmete mit den Wellen, so heißt das Buch von Trude Teige, eine Bestseller-Autorin aus Norwegen.
Das ist ganz neu jetzt hier bei Eat, Read, Sleep. Bestseller on top. Eine neue Rubrik für den Sommer.
Tatsächlich. Und das ist ein echtes Brett. Also im Vergleich zu den anderen Büchern, absolut, die wir heute gelesen und vorgestellt haben. Es ist eine Kriegsgeschichte. Und diese Kriegsgeschichte spielt aber nicht in Europa, nicht in Norwegen, sondern sie spielt in Asien, im Pazifik. Konrad und sein Bruder Sverre sind auf einem Handelsschiff während des Krieges auf dem Pazifik unterwegs und sie werden von Japanern angegriffen und ein Teil der Besatzung wird getötet. Konrad und Sverre, die werden da getrennt und Konrad überlebt, also wirklich mit letzter Kraft in so einem Rettungsboot und strandet in Indonesien und er gerät in japanische Kriegsgefangenschaft und trifft auf Java, auf Sigrid, eine Krankenschwester, die aus seiner Gegend zufällig aus Norwegen auch stammt. Und dann geht es so um eine Liebesgeschichte mitten im Krieg, in der Kriegsgefangenschaft. Indonesien, Java war ja eine holländische Kolonie bis zu diesem Zeitpunkt und dann wurde es japanisch besetzt und dann gibt es irgendwie auch revolutionäre Wirren und das geht insgesamt schon zur Sache in diesem Buch. Also das unmenschliche Regime, wir kennen das als Deutsche vor allen Dingen in der Schilderung der Hitler- und Nazi-Grausamkeiten. Und da geht es dann um die Grausamkeiten der japanischen Diktatur, ja, in diesen Häftlingslagern, wie der Krieg sich dort anfühlte, die Lagerhaft. Das habe ich so nicht oft gelesen, also aus diesem Bereich der Welt. Und das sind ganz dramatische Ereignisse, starke Figuren und dann auch immer wieder schöne, tröstliche Sätze, die die Hoffnung so in schweren Zeiten widerspiegeln. Und da habe ich gedacht, am Tiefpunkt an einer Stelle sagt Konrad da so einen Satz. Er sieht das Foto seiner Sigrid an und lächelt. Und dann steht da, unser Leben liegt noch vor uns, dachte Konrad. Es macht nur eine Pause. Und das ist, finde ich, so ein ganz schöner, ja okay, Katharina schmunzelt so ein bisschen, leicht kitschiger Satz, aber ich finde schon in diesem Kontext, dachte ich auch, das kann wirklich tröstlich sein in einem Moment der Krise, dass man denkt, mein Leben macht gerade eine Pause.
Ja, ich war ja echt überrascht von dem Buch. Nach dem Klappentext dachte ich so, ja, das klingt jetzt noch reichlich kitsch, so eine Krankenschwesterliebe in den Kriegswirren. Und ich war schon bei der Eingangsszene da mit diesem Rettungsboot, wie die dann tagelang in diesem Rettungsboot unter sengender Sonne dahin treiben, dachte ich schon, ups, das geht ja ganz schön zur Sache hier. Ja.
Als die er Möwe, dann, die sie da köpfen.
Ja, also, ja, ja. Ja, also das wirklich. Auch, ja. Explizit und ja, auch echt grausam. Und dann kam so ein kleiner Moment der Entspannung, als er dann im Krankenhaus bei Sigrid ist. Und dann geht es ja richtig zur Sache, als sie in diesen Häftlingslagern sind. Ja. Da dachte ich noch, boah, das ist... Also das ist ganz schön brutal, das hätte
wirklich,
ich gar nicht erwartet.
Also vom Sound anfangs tatsächlich ein bisschen schmonzettig, aber es ist überhaupt kein, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, bis zum Ende, es ist kein eindimensionales Kennenlernen, Konflikt, Happy Ending, nee, so in diesem Dreischritt, sondern es ist komplett gebrochen, aber es ist immer gut lesbar, aber es ist in der Tat an manchen Stellen nichts für Zartbeseitete, das muss man schon mal sagen.
Das muss man wirklich sagen und das Ende, Erst recht nicht. Also ja, das hat mich nochmal richtig
geschockt. Das ist ein richtiger Twist, den wir natürlich nicht verraten können. Und es lehnt sich an in der Geschichte an das erste Buch von Trude Teige. Da geht es ja um die Großmutter.
Ja,
also eine Geschichte aus dem Krieg. Da geht es um eine Frau, die mit einem deutschen Soldaten intim wird und dann ein Kind bekommt.
Intim wird, das hast du nicht wirklich gesagt.
Ich wollte jetzt nicht sagen Sex hat, weil das irgendwie so, das klang dann so gewöhnlich, weil das war eben eine besondere Liebesbeziehung Zeit. Okay, Trude Teige und Großvater atmete mit den Wellen. Das wird auch auf den ersten Seiten erklärt. Und das wollte ich eigentlich nochmal nachrecherchieren, ob es wirklich so ist, dass die Wellen immer im selben Rhythmus an den Strand gehen. Das fand ich auch, das war mir neu und
mir
das
auch.
Ist eine Mega-Metapher. Natürlich.
Mega-Metapher.
Also, und Großvater atmete mit den Wellen, bei Fischer erschienen, hat 418 Seiten und kostet 24 Euro.
Wobei es eine unrecherchierte Mega-Metapher ist. Ich wollte es nämlich auch nochmal recherchieren, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man das noch nie gehört hat. Aber nun, das könnt ihr jetzt zu Hause jeder für sich recherchieren. Eine Hausaufgabe. Also wie gesagt, Bestseller on top nochmal für euch gelesen, weil wir wollten unbedingt noch was Aktuelles drin haben. Und wir haben lange auch nach einem Buch gesucht. Und ich weiß noch, Daniel, als ich das Buch zugeklappt habe, ich sagte es gerade, es hat mich am Ende echt geschockt, habe ich dir ja noch eine Nachricht geschrieben bei WhatsApp. Hast du es schon durch? Das Ende!
Das Ende!
Entsetz-Emoji. Also, das hat mich schon ein bisschen gefordert, Das Buch. Also, muss man wissen, dass das nichts für zart. Nichts für
aber
zart.
Wir wollten wirklich nochmal so einen Kontrapunkt setzen zu den anderen Büchern, die eine ganz andere Tonalität haben. Damit wirklich auch in dieser Folge für jeden was dabei ist.
Unbedingt. Und alle Bücher und das Rezept für Pollys Brot findet ihr in den Shownotes. Ist ja klar, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, die sind diesmal besonders voll.
Ja, und wir hoffen mal stark, dass ihr den Podcast schon längst abonniert habt in der ARD Audiothek. Also einfach auf diese kleine Glocke sonst klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und das ist richtig gut, denn schon nächste Woche geht es weiter, denn dann heißt es hier wieder
Sonderfolge.
Also daran müssen wir wirklich noch arbeiten. Es gibt eine neue Ausgabe vom Eat, Read, Sleep Buchladen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss. Soll ich eigentlich meine Kasse mitbringen nächstes Mal?
Das wäre so schön, irgendwie, weil wir brauchen auch Einnahmen, denn sonst...
Sonst müssen wir bald dicht machen. Ich könnte auch was zum Basteln mitbringen.
Sky... Ja. Ich wollte gerade noch sagen, the sky is the limit, aber... Ich sehe mich immer noch mit dieser Weihnachtsbaumkugel da irgendwie, die total derangiert war.
Ich wollte ja eigentlich immer gerne, dass du nochmal häkeln lernst. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit dazu reicht.
Man wird ja mit der Zeit im Podcast auch realistischer, genau.
Ja.
Man, wenn man sich auch besser kennenlernt.
Wir gucken mal.
Häkeln.
Eat, Read, Sleep.
Und jetzt noch wie immer an dieser Stelle unser Podcast-Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr Telephobia vielleicht schon kennt. Das ist ein wirklich besonderer Podcast vom BR. Meine Kollegin Lea Utz hilft in diesem Podcast Menschen dabei, einen Anruf zu machen, den sie schon viel zu lange vor sich herschieben. Also zum Beispiel Cindy will ihren Ex-Freund fragen, ob er noch etwas hat, das sie unbedingt zurückhaben möchte. Brigitte will sich nach mehr als 20 Jahren Funkstille endlich bei ihrem besten Freund entschuldigen. Und hinter jedem dieser Anrufe steckt eine ganz persönliche Geschichte. Und Lea Utz erzählt die so toll und so emotional. Und dann ist das Ganze auch noch richtig gut produziert. Also absolute Empfehlung hier heute von mir, der Podcast Telephobia. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und den Link gibt's natürlich in unseren Shownotes.